Fotopodcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 38 des Fotopodcastes. Heute mit
dem Stefan.
Ich bin wieder mal dabei. Und dem Marek.
Hallo.
Heute hat es Michael nicht geschafft, aber das geht einfach nicht immer alle drei. Dafür haben wir schöne Themen für euch heute. Und ganz spannend, unser High-End-Workshop nimmt Formen an. Marek, welche Themen haben wir heute?
Color Key.
Hörerfrage D5000 gegen D90.
Weihnachtsmarkt.
Weihnachtsgeschenke.
Weißabgleich unterm Weihnachtsbaum.
Was ist ein Normalobjektiv?
Nochmal Hörerfragen.
Steady-Stative.
Und ganz spannend, der Workshop.
Das machen wir zum Schluss.
Das machen wir ganz zum Schluss. Jetzt fangen wir erstmal an mit einer kleinen Kreativvariante für Bilder, ja, wo man noch ein bisschen was rausholen kann. Also man hat es vielleicht schon manchmal gesehen, so bei Hochzeiten wird das ganz gerne benutzt. Wenn irgendwie die Braut in Schwarz-Weiß dargestellt wird, sie hat aber noch eine Rose in der Hand und nur die Rose ist in Rot dargestellt. Wie kriegt man sowas hin? Ja, erstmal, das Ganze nennt sich Color Key und ist eigentlich relativ einfach nachzumachen. Wer Lightroom zu Hause hat, da geht das wirklich super einfach. Ich habe mir hier mal ein Bild von unserem letzten Workshop, dem Indian Summer Workshop, rausgesucht. Ein ganz banales Bild. Eine kleine Landschaft drauf. Hinten ein Baum, ja, diese typischen Indian Summer Farben. Und vorne ragen ein paar Äste rein mit roten Beeren. Wie kriege ich es jetzt hin, dass das Ganze ein Schwarz-Weiß-Bild wird und ich möchte aber nur diese einzelnen roten Beeren drauf haben? Könnte man sich jetzt vorstellen, man macht da irgendwie was schwarz-weiß und versucht das da alles irgendwie wegzuradieren oder sonst irgendwas. Gibt ja diesen Brush. Nee, das geht super einfach, indem ihr einfach in den Farbbereich geht, wo HSL, Farbe und Graustufen drüber steht. Und dort nehmt ihr euch mal die Sättigung vor. Es gibt dort hier diese verschiedenen Reiter, Farbton, Sättigung, Luminanz und alles. Dann schnappt ihr euch die Sättigung und oben das Rot lasst ihr erstmal unberührt und Orange dreht ihr völlig zurück, sodass ihr kein Orange mehr drin habt. Dann das gleiche mit Gelb, das gleiche mit Grün, Aquamarin, Blau, Lila, Magenta, alles zurückdrehen. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch Rot übrig. Ihr seht das Ganze oder habt schon gleich das Ergebnis vor euch. Und jetzt könnte man das Rot noch ein bisschen intensivieren, indem man es nochmal ein bisschen extremer hervorhebt oder über die Luminanz noch ein bisschen dunkler macht, so dass es wirklich dem Betrachter gleich ins Auge springt. Und das waren jetzt keine 10 Sekunden und man hat ein ganz nettes Color Key dadurch erhalten.
Jetzt war es bei dir ja, Marek, von Vorteil, dass die roten Beeren das einzige Rot waren im Bild.
Genau.
Jetzt gibt es in Lightroom allerdings noch die Möglichkeit, wenn es nicht zu viele verschiedene rote Elemente sind, und ihr möchtet gern, ihr habt zum Beispiel zwei rote Elemente und ihr wolltet nur diese Beeren und im Hintergrund ist noch irgendjemand mit einem roten Pullover. Da kann man im Korrekturpinsel einfach hergehen in Lightroom und den so einstellen, dass die Sättigung rausgenommen wird. Alles andere lasst ihr und dann malt ihr eben über diesen roten Pullover drüber und so bekommt ihr auch dieses zweite Element weg. Wenn es jetzt aber, wenn es viel komplexer wird oder wenn man nicht Lightroom hat, dann gibt es auch eine gute Möglichkeit in Photoshop oder Photoshop Elements. Wie würdest du das da machen, Marek?
Ja, bei Photoshop ist das Ganze auch sehr einfach. Ihr nehmt euch einfach das Bild und legt euch eine zweite Ebene drüber. Die erste Ebene macht ihr einfach, da reduziert ihr die Sättigung. Und so, dass ihr nachher ein Schwarz-Weiß-Bild habt. Bei der zweiten Ebene, also die da drüber liegt, sucht ihr euch einen Farbbereich aus. Und zwar gibt es dort einen Menüpunkt, der nennt sich Farbbereich auswählen. Und dann habt ihr so eine kleine Pipette. Und mit dieser Pipette wählt ihr eben diesen besagten roten Bereich, also wie jetzt in diesem Fall die Beeren, aus Und sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr noch mit so einem Schieberegler das Ganze ein bisschen hin und her ziehen und gucken, wie weit soll das Ganze jetzt gehen. Falls ihr zu viel Rot damit ausgewählt habt und könnt dann mit OK bestätigen und schon habt ihr eine Auswahl getroffen. Wenn ihr diese Auswahl jetzt umkehrt, das ist, glaube ich, ein Punkt unter dem Farbbereich auswählen, dann habt ihr im Prinzip alles das ausgewählt, was nicht rot ist. Und das entfernt ihr einfach mittels der Entferntaste oder Löschen und nimmt die andere Ebene wieder hinzu, also mit der das Auge anklicken. Und schon habt ihr beide Ebenen sichtbar und habt eigentlich jetzt auch dieses Color Key wieder relativ einfach gemacht. Und hier ist wieder das Gleiche, was der Stefan eben gerade gesagt hat. Wenn ihr Bereiche dabei habt, die zwar auch rot sind, aber die ihr nicht mit drin haben wollt, wie zum Beispiel irgendwie die Lippen oder die Haare oder sowas, dann könnt ihr die jetzt ganz einfach auf der oberen Ebene mit dem Radiergummi entfernen. Geht wirklich ziemlich einfach und ihr erhaltet ganz nette Effekte. Übrigens, wer das Ganze noch ein bisschen weiter vom Effekt her unterstützen will, der kann durchaus nachher nochmal versuchen, die untere Ebene, sprich die Schwarz-Weiß-Ebene, durch einen ganz leichten Duplex, wie zum Beispiel einen leichten Blauton oder so, noch einen ganz netten Effekt mit erzielen. Blau eignet sich da ganz gut, weil dann sind wir wieder beim Farbkreis angelangt, das liegt gegenüber und man hat da einen schönen Komplementärton mit drin.
Das kommt immer wieder mit dem Farbkreis.
Genau, da war ja auch mal nochmal eine Frage gewesen, dass wir das ein bisschen konkretisieren können. Ja, das machen wir, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Dann suche ich mir nochmal ein paar schöne Beispiele raus und da gehen wir dann nochmal detaillierter darauf ein. Aber das lohnt sich wirklich, sich mal so einen Farbkreis auszudrucken und sich den einfach mal vom Aufbau ein bisschen anzuschauen. Und ich bereite dann jetzt auch noch mal ein bisschen was dazu vor, so dass ich da vielleicht auch noch mal eine kleine Bildvorlage dazu machen kann.
Ja, prima.
Wir dürfen das ja nicht immer so einfach alles verlinken.
Ja.
Ja, dann gab es aber noch eine Hörerfrage zum Thema D5000 und D90.
Ja, vom Frieder. Lieber Frieder, du musstest ein wenig warten, weil ich das letzte Mal nicht dabei war und ich hatte das übernommen, das nochmal zusammenzuschreiben und ich hatte auch beide Kameras in der Hand und war schon mal mit einem Freund unterwegs, der sich auch überlegt hat, welche er kauft von den beiden und da habe ich gesagt hier intern, okay, ich mache das. Jetzt hast du ein wenig gewartet, aber ich will kurz nochmal auf deine Mail zurückkommen. Erst nochmal danke für die Geburtstagsglückwünsche. Und dann hast du geschrieben, dass du gern Landschaft, Architektur, Familie fotografierst, dass du aber oft unterwegs bist. Das heißt, das Ding muss für dich gut transportabel sein. Und ein Video möchtest du eben auch haben, wobei es nicht auf das High-End-Video für dich ankommt, sondern da würdest du auch mit den Einschränkungen ganz gern leben wollen, die beide Kameras eben haben, wenn man sie als Videokamera benutzt. Ja, leider passen sie nicht, so wie du es hier schreibst, in die Hosentasche. Aber du legst sehr viel Wert auf Low-Light-Fähigkeit. Und da ist eine Spiegelreflexkamera eben ganz klar im Vorteil zu den Kompaktkameras. Wobei, ich als alter Nikonianer möchte dir jetzt mal einen Canon-Tipp geben. Ich habe sie selbst noch nicht in der Hand gehabt, aber Canon hat eine Kompaktkamera rausgebracht. Hatten wir auch hier schon mal gesagt, S90. Die für eine Kompaktkamera einen relativ großen Chip hat, die nicht so viele Megapixel hat. Ich glaube, die hat nur 10. Und die angeblich sehr, sehr gut im hohen ISO-Bereich sein soll. Vor allem im Vergleich zu anderen Kompaktkameras. Kannst du dir ja vielleicht auch nochmal anschauen, wenn du nicht sowieso schon Fakten geschaffen hast. Ja, aber zu deiner Ursprungsfrage. Ich gehe mal in deine Mail. Um dann darauf antworten zu können. Nun suche ich eigentlich eine Kamera, die klein und transportabel ist und in die Hosentasche passt, aber die Funktionen und vor allem die Low-Light-Fähigkeit einer Spiegelreflexkamera hat. Da es diese Kombination nicht geben wird, bin ich gerade am Überlegen, ob ich eine Nikon D5000 oder D90 mal ausprobiere. Bei der würde ich am liebsten nicht das übliche Standard-Kit-Zoom-Objektiv, sondern das neue lichtstarke Tamron 175028 mit Bildstabilisator nehmen und dazu vielleicht den Kenko 1.4 Telekonverter, falls ich doch mal mehr als ein Porträt-Tele benötige. Bei der D90 schreckt mich natürlich der höhere Preis und der doch noch etwas größere Body ab. Auf der Plusseite steht der bessere Sucher und das sagenhafte Display. Bei der D5000 wiederum finde ich außer dem niedrigen Preis den Schwenkmonitor ganz toll. Meine erste Digicam war eine Nikon Coolpix 995 und das, was ich damals mit dem schwenkbaren Gehäuse alles anstellen konnte, vermisse ich seitdem schmerzlich. Die Blitzsteuerung des entfesselten Blitzens der D90 ist zwar toll, aber das Fehlen dieser Steuerungsmöglichkeit bei der D5000 kann ich vermutlich verschmerzen, weil ich sowieso eher ungern mit Blitz arbeite. Das ist auch der Grund, weshalb ich lieber etwas mehr Geld für ein richtig lichtstarkes Objektiv ausgeben möchte. Schnappschüsse der Familie sind mit großem Blitz sowieso nicht machbar, zu auffällig und die Anlagen, die ich dienstlich knipse, sind größtenteils blanke oder matte Mattteile, die immer schön in den Blitz in der Linse zurückreflektieren. Da würde zwar sicher gerade das entfesselnde Blitzen Abhilfe schaffen, aber ich bin leider nicht als Fotograf angestellt und deswegen fehlt für präsentationsfähige Produktfotos sowieso die Zeit. Ja, jetzt wolltest du wissen, ob wir noch andere Vor- oder Nachteile sehen und kommst weiter unten nochmal dazu, zu der Frage, ob es dann noch sinnvoller ist, einen UV- oder Skylight-Filter zu verwenden. Okay, steigen wir kurz zur D5000 und D90 ein. Du hast im Kern alles Wichtige gesagt. Großer Unterschied ist noch, die D5000 hat keinen eingebauten Motor. Das heißt, du kannst nur AFS-Objektive benutzen, die einen Ultraschallmotor haben. Kannst nicht mal ein günstiges altes Objektiv bei eBay erstehen. Oder musst du das dann eben ohne Autofokus benutzen. Das Display ist ein Riesenunterschied. Also das Display von der D90 ist einfach der Hammer. Das macht Spaß, es ist größer, weil es natürlich der Klappmechanismus bei der D5000 ein Stück weit Größe kostet, aber es hat ungefähr die dreifache Auflösung und das ist einfach der Hammer. Was auch ein Riesenunterschied ist, ist der Sucher. Der Sucher von der D90 ist viel heller, er ist größer. Du kannst einfach drin das Ganze besser beurteilen. Die Geschwindigkeiten sind ähnlich. Die Größe der D5000 ist natürlich ein Vorteil bei der Reise. Die Batterie bei der D90 ist etwas leistungsfähiger. Die D90 hat noch ein zweites Einstellrad, was, wenn man sich daran gewöhnt hat, sehr komfortabel ist. Und die D5000 hat mehr Bildbearbeitungsfunktionen drin. Aber im Großen und Ganzen geben die beiden sich bei der Bildqualität wenig. Sodass du sie einfach in die Hand nehmen solltest, ausprobieren solltest, welche liegt dir besser, welche funktioniert besser. Ich denke, für das, was du machen möchtest, funktionieren beide. Und die entscheidende Frage ist dann, denke ich, auch das Objektiv. Und da ist immer der Hinweis, vielleicht doch den günstigeren Body und ein besseres Objektiv. Wobei du unbedingt gucken musst, ob dieses Tamron 175028 einen eingebauten Ultraschallmotor hat. Nicht, dass es noch den Stangenantrieb hat, dann kannst du es an der D5000 nicht verwenden. Was aus meiner Sicht keinen Sinn macht, ist ein solches Zoom mit einem Telekonverter zu nutzen. Telekonverter sind wirklich was für ganz hochwertige Objektive, wenn sie einen Zoom haben oder für Festbrennweiten. Ich kenne jetzt das Tamron nicht, aber ich würde da wahrscheinlich wird das vom Ergebnis her nicht so sein, wie du dir das vorstellst. Da würde ich mir dann lieber nochmal eine lichtstarke Festbrennweite, wenn du da irgendwas haben möchtest, im 100mm Bereich, was gleichzeitig ein Makro sein kann, anschauen, was zwar ein bisschen teurer ist als ein Telekonverter, aber eine interessante Erweiterung ist. Ja, mehr kann ich zu D5000 und D90 nicht sagen. Es sind beide Kameras, die dir sicherlich Spaß machen würden oder vielleicht schon machen. Nimm sie in die Hand, probier es aus, nimm eine SD-Karte mit, mach ein paar Fotos, spiel im Menü und du wirst relativ schnell sehen, welche Kamera dir am ehesten liegt. Und zum Objektiv hätte ich vielleicht kommt nachher noch zum Thema Weihnachtsgeschenke noch eine Alternative. Dann hast du ein ganz heiß diskutiertes Thema aufgegriffen, Filter. UV-Filter und Skylight-Filter, was das bringt und ob man das drauf machen soll. Beim Skylight-Filter, den verwendet man heute eigentlich in der digitalen Fotografie nicht mehr. Er hat dafür gesorgt, dass das Bild ein bisschen wärmer, rötlicher dargestellt war. Das war vor allem bei Landschaftsaufnahmen und in Kombination mit einem Diafilm, dass man einem leichten Blaustich vorgebeugt hat. Aber das ist heute bei Digitalkameras nicht nötig. Ein UV-Filter kann unter Umständen sinnvoll sein. Er filtert eben das UV-Licht, da normale Objektive, die wir haben, auf sichtbares Licht korrigiert werden in ihren Brechungswerten der einzelnen Linsen für die einzelnen Frequenzen der Lichter und eben für das UV-Licht nicht, nur für das Sichtbare, und dadurch entstehen chromatische Aberrationen, die dann vor allem so im Blaubereich zu erkennen sind. Das kann zu Unschärfen führen und zu weniger Kontrast und weniger Schärfe. Zum anderen schützen diese Filter natürlich die Frontlinse. Das ist der heiße Diskussionspunkt. Zum Beispiel am Strand, wenn Wasser spritzt, Salzwasser, oder wenn du viel mit Kindern machst, wo es auch passiert, dass Kinder auf die Frontlinse fassen und das Fett drauf ist, oder eben wenn es wilder ist und du hast Angst, dass Kratzer drankommen mit einem Kontakt mit einem harten Gegenstand. Aber alle Filter haben natürlich den Nachteil, dass sie ein weiteres Glaselement im Strahlengang sind und so zu Reflexionen oder Geisterbildern führen können. Je nachdem, wie die Situation ist vom Licht oder wie hoch vergütet der Filter ist. Je besser die Vergütung ist, desto weniger Reflexionen fallen ins Objektiv zurück. Ja, was macht man nun? Das Ganze ist, denke ich, eine Entscheidung von jedem Einzelnen. Den UV-Filter als sich, als Funktion UV, stelle ich in Frage. In den heutigen Linsen sind so viele Gläser drin, dass die auch schon die UV-Strahlen mindern. Ganz oft sitzt direkt vor dem Sensor, wo verschiedene Filter sitzen, auch nochmal ein UV-Filter. So, dass das eher weniger nötig ist aus meiner Sicht, aber ich benutze zum Beispiel bei einigen Objektiven einen UV-Filter, weil ich einfach die härteren Einsatz auch habe und ich will die Frontlinse schützen. Und dafür gehe ich das Risiko ein, dass ich unter bestimmten Umständen ein bisschen eine Qualitätsminderung habe, aber dass das, was ich mache, fällt es kaum ins Auge. Es ist vielleicht messbar, aber ich halte da die Hysterie des zusätzlichen Glases für ein bisschen übertrieben. Manchmal sieht man es, man kann das ja auch überprüfen, dann kann man ja auch abnehmen für diese Situation. Aber wenn dann ein höher vergüteter Filter, also da tut es nicht der billigste, den man irgendwo im Wühltisch bekommt. Was noch ein wichtiger Hinweis ist, wenn du ein starkes Weitwinkel hast, dann zum Beispiel ein 12 mm an der Crop-Kamera, dann ist es auch oft so, wenn du einen Filter draufschraubst, dass du am Rand dann den Filter siehst und eine Abschattung bekommst, was nicht gut aussieht. Oder wenn die Objektive an sich schon extrem gewölbt sind, dass man gar keinen Filter mehr vorne drauf machen kann, weil man sonst an die Frontlinse stößt. Ja, also mein Rat ist, es ist eine individuelle Sache. Es gibt Vor- und Nachteile, aber das Wichtigste an dem UV-Filter ist aus meiner Sicht der Schutz. Und wer damit sagt, ich habe eine Streulichtblende, die hält schon vom Objektiv vorne einiges weg und ich riskiere das und ich passe gut auf meine Sachen auf, dann würde ich auch drauf verzichten. Ja, Marek, wie hältst du es mit den Filtern? Hast du Filter drauf?
Das ist ganz unterschiedlich. Bei ein paar früher mir die einfach gekauft und habe dann aber bei den hochwertigeren mir dann keine mehr zugelegt. Wobei ich es eigentlich ähnlich sehe, wie du das gesagt hast. Also ich halte jetzt diese Hysterie, wie du es genannt hast, darüber, dass man es dass das jetzt einen zu hohen Einfluss auf das Bildergebnis nachher hat, auch ein bisschen zu übertrieben. Aber bei mir sind sie, wie gesagt, auch nur bei den alten drauf.
Okay, ja, Frieder. soweit unsere Antwort auf deine Fragen. Ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen helfen. Gib doch mal eine Rückmeldung oder ob wir leider schon zu spät waren. Und dann wünschen wir dir eine gute Entscheidung. Okay, Marek, mit was machen wir weiter?
Ja, der zweite Advent ist heute. Und wir wollten heute eigentlich über den Weihnachtsmarkt schlendern, aber bei dem Wetter sind wir dann doch, war nicht so ein ganz weihnachtliches Wetter. Es hat geregnet und wir haben uns dann doch lieber entschlossen, essen zu gehen. Aber so an und für sich ist das eigentlich die schöne Jahreszeit, um mal rauszugehen und die geschmückten Straßen am Weihnachtsmarkt fotografisch ein bisschen festzuhalten. Da gibt es ja allerlei Sachen von Lichterketten, von Weihnachtsbäumen oder von dem ganzen Geschehen, was so am Weihnachtsmarkt ist. Ja.
Ergeben sich ganz viele interessante Motive.
Jetzt hat, auf jeden Fall.
Für mich hat Weihnachtsmarkt immer was mit Stimmung zu tun. Und so weihnachtliche Stimmung, da passt für mich kein Blitzlicht dazu. Das heißt, wenn ich an den Weihnachtsmarkt gehe oder wenn ich unterm Weihnachtsbaum oder am Adventskranz fotografiere, dann wähle ich meistens eine hohe ISO-Einstellung und ein lichtstarkes Objektiv, sodass ich mit dem vorhandenen Licht arbeiten kann.
Da am besten dann natürlich irgendwie eine Festbrennweite oder sowas. Und dann was sehr Lichtstarkes, so mit Blende 1.8 oder so, so dass man sich irgendwo nochmal an der Ecke anlehnen kann. Oder das Ganze, wie wir das ja auch schon ein paar Mal gesagt haben, einfach so die Kamera auf den Fußboden stellen und einfach ein Bild machen von der Stimmung, so wie sie da ist.
Manchmal kann ein Stativ hilfreich sein, aber es macht einen natürlich auch sehr unflexibel. Und wenn ich einen Weihnachtsmarkt habe, vor allem der ein bisschen mehr gefüllt ist, wo also viele Leute rumstehen und ich mache dann hantier da mit meinem Stativ rum, das ist eine schwierige Sache. Aber ich mache es mit.
Vor allen Dingen ist es auch eine auffällige Sache. Also wenn man sich hinstellt und baut da schon sein ganzes Profi-Equipment auf, dann lenkt man schon so ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich. Und das macht natürlich auch, oder es hat natürlich dann auch Einfluss auf das Bild nachher, wenn man von allen gesehen wird als der Fotograf, der da jetzt irgendwas macht, anstatt dass man sich irgendwo in eine Ecke stellt und die Kamera irgendwie so anlehnt oder so. Das, man ist dann nicht so ganz beobachtet.
Und es macht auch die Langfinger aufmerksam, weil gerade auf großen Weihnachtsmärkten, wo viel los ist, da sind auch gerne die Jungs unterwegs, die in den Taschen wühlen und klauen. Ja, aber auf was muss man achten, wenn man am Weihnachtsmarkt mit solchen Voraussetzungen versucht zu arbeiten? Das ist einmal, bei hohen ISO-Zahlen muss man einen besonderen Blick auf den Weißabgleich werfen. Also an sich kann man am Weihnachtsmarkt schon mal über den Weißabgleich nachdenken, denn man hat vielleicht Mischlicht, weil noch Schaufenster da sind, die ein ganz kaltes Licht haben und wir haben die kleinen Lichterketten mit den Birnchen, die ein warmes Licht haben. Dann haben wir viel mehr LED-Lichterketten mittlerweile, die wieder ein kaltes Licht haben. Also da kann man schon mal schauen und ein bisschen experimentieren und auf dem Display gucken, wie macht sich was, oder man fotografiert RAW und macht das nachher zu Hause. Aber der Weißabgleich ist natürlich ein Thema und man kann auch mal ganz gezielt versuchen, es einfach den Weißabgleich wärmer zu machen, um noch eine interessantere weihnachtliche Stimmung zu erreichen. Also da kann man ja auch ein bisschen die künstlerische Richtung gehen. Aber was auch immer noch wichtig ist, beobachtet mal eure Kamera. In der Regel ist es so, wenn ihr die ISO-Zahlen sehr weit hochdreht, dann verändern sich die Farbeigenschaften der Kamera. Und da kann man vielleicht auch mit dem Weißabgleich eventuell dagegen steuern. Das ist so mal ein Thema, was man sich ganz gut angucken kann. Ja, das Gleiche gilt so für zu Hause. Mehr Bescherung, Weihnachtsbaum, Kinderfotos, wenn die Kerzen angezündet werden am Adventskranz. Da kann man wunderschöne Porträts machen. Das Kind hinter dem Adventskranz und davor wird das angezündet und man fotografiert dadurch. Da würde aber
Spiegelung in den
Kugeln am Weihnachtsbaum-Kugeln.
Genau. Ganz bekannt.
Da würde ein Blitz alles kaputt machen. Also auch hier wieder Available Light, ein lichtstarkes Objektiv, wenn möglich, hohe ISO-Zahlen, sich irgendwo abstützen, auf den Boden legen, auch mal die Perspektive wechseln. Wie meine Tochter so klein war und gerade so sitzen konnte, saß die vor dem Weihnachtsbaum und es war total spannend. Ich habe mich auf den Fußboden gelegt und habe sie noch von unten quasi fotografiert und im Hintergrund der Weihnachtsbaum, das war so eine Perspektive, wo so alle Verwandtschaft nachher gesagt hat, oh, was ein schönes Bild, weil es war so ungewohnt, die Kleine von unten zu sehen und dann den Weihnachtsbaum im Hintergrund. Wenn ich das jetzt einfach nur aus meiner Standhöhe von oben runter fotografiert hätte, hätte das gar nichts gehabt, das Bild. So ist es wirklich eine schöne Zeit, um viel auszuprobieren und viel, viel stimmungsvolle Motive zu machen. Das wäre unser Vorschlag für die nächsten 2,5 bis 3 Wochen für euch, mal sich an solche Themen heranzuwagen, die Kamera mit rauszunehmen. Es wird natürlich ganz anders, wenn es endlich mal schneien würde hier bei uns, dann sieht ein Weihnachtsmarkt wieder ganz anders aus. Und da gibt es also viele Variationen und Schattierungen, wo man etwas machen kann.
Ja, und wer noch keine Ideen für seine Weihnachtsgeschenke hat, wie wäre es denn mal mit einer Festbrennweite?
Oh ja, das hatten wir ja jetzt ganz oft.
Und genau, um dann nachher am nächsten Weihnachtsmarkt.
Oder noch unter dem Weihnachtsbaum. Das wäre doch optimal, ja, abends gleich.
Silvester.
Oder Silvester kann man es auch gut gebrauchen, ja. Festbrennweiten haben wir so oft gesagt und das haben wir auch schon öfters gesagt, aber wir wollen es hier wieder wiederholen, weil wir es für so wichtig halten, für die fotografische Entwicklung auch. Nicht immer zu zoomen, sondern Ausschnitte bewusst zu wählen, sich selbst zu bewegen. Da Festbrennweiten machen unheimlich Spaß, wenn man sich drauf einlässt. Und es
vor allen Dingen, wer Festbrennweiten kauft, der investiert nicht nur kurzfristig in seine Fotoausrüstung, weil das sind in der Regel, kauft ihr dann ja Objektive, die schon höherklassig sind und die habt ihr dann in der Regel einfach euer Leben lang. Während eine Kamera vielleicht irgendwann, da ist der Prozessor im Eimer oder sonst irgendwas, da ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass man sich irgendwann eine neue Kamera kauft, aber dann wahrscheinlich bei demselben Hersteller bleibt. Also ich werde wahrscheinlich bei Nikon bleiben, was jetzt so meinen Objektivpark angeht. Und die Objektive, die ich habe, mit denen kann ich dann aber ohne weiteres noch mit anderen Kameras arbeiten. Und das gilt dann eben auch für die Festbrennweiten.
Ja, und da bietet sich zum Einstieg die sogenannte Normalbrennweite oder das Normalobjektiv an. Das ist früher immer die 50 mm Brennweite gewesen. Warum das so ist, machen wir nachher noch. Aber heute gibt es auch interessante 30 und 35 mm Festbrennweitenobjektive mit einer hohen Lichtstärke, also mit Blende 1.8 oder 2.8. Und die sind auch erschwinglich. Im Bereich zwischen 100 und 250 Euro kriegt ihr dort eine hervorragende Optik mit herausragenden Eigenschaften im Gegensatz zu einem Zoom-Objektiv oder zu einem Kit-Objektiv, was ihr drauf habt. Und das gibt es wirklich bei jeder Firma. Und wenn ihr bei eurer Firma nichts findet, also das gibt es zum Beispiel von Sigma, gibt es ein schönes 30 oder 35 mm, was auch im bezahlbaren Bereich liegt. Ja, das ist der eine Weihnachtsgeschenktipp.
Weil die 50 mm sowohl von Nikon als auch von Canon meist so um die 100 Euro liegen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr guter Einsteigertipp.
Ja, da kann man überhaupt nichts falsch machen und ihr werdet Spaß haben, gerade wenn ihr
definitiv.
Hören wir auf, sonst kommen wir ins Schwärmen.
Blende auf und los geht's.
Ja, ja, ein weiterer Weihnachtsgeschenketipp ist noch ein Objektiv, was ich vorher gesagt hatte. Und das ist für mich so ein verkanntes Objektiv. Ich habe es selber in einer viel, viel älteren Version. Das ist jetzt schon die dritte Version von dem Objektiv. Und zwar von Sigma, ein 17-70 mm, Blende 2.8 bis 4. Mit leichter Makrofunktion, sage ich mal so. Und mit Bildstabilisator neuerdings. Und natürlich auch mit Ultraschallmotor, sodass man sie auch an den kleinen Nikon-Kameras nutzen kann. Das gibt es für alle gängigen Canon, Nikon, Sony, Pentax. Und das Spannende an diesem Objektiv ist das 1770mm, also so ein Objektiv für eine Crop-Kamera, nicht für eine Vollformatkamera. 1770mm ist ein super guter Bereich für ein immer drauf, wobei sich aber noch gute Qualität herstellen lässt. Und es hat halt bei 17mm Blende 2.8. Klasse, wenn ihr mal in eine Kirche geht oder irgendwo abends im Dunkeln fotografieren wollt. Available Light geht halt dann nur im Weitwinkel. Aber ihr habt da eine Blende 2.8, jetzt sogar noch mit Bildstabilisator, also so Architektur oder Kirche abends im Dunkeln wird richtig interessant. Aber selbst bei 70mm am langen Ende sozusagen, da habt ihr immer noch Blende 4. Blende 4 ist echt okay. Es hat dann die minimale Aufnahmeentfernung von 22 cm über den gesamten Zoombereich, sodass ihr da einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 2,7 im Maximum hinbekommt. Und damit kann man auch schon wunderbar mal ein kleines Blümchen fotografieren oder eben näher rangehen. Ich kann das nur empfehlen. Ich habe es als eine Uralt-Variante, die noch nicht ganz so lichtstark ist und keinen Bildstabilisator hat. Ich bin sehr, sehr zufrieden und ich mache ganz viele Bilder damit. Ist es auch robust. Das hat bei mir schon viel mitgemacht. Also das ist etwas, was man sich für unter dem Weihnachtsbaum mal anschauen könnte, wenn man ein erweitertes Objektiv haben will und von seinem einfachen Kit weg möchte. Es kostet auch 480€ so in dem Preis. Das ist die offizielle Empfehlung. Die wird allerdings dann sicherlich am freien Markt unter Boden. Ob es allerdings zu Weihnachten schon erhältlich ist, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das konnte ich nicht genau herausfinden, weil es heißt, es ist in Kürze lieferbar. Ja, Sigma 1770 halte ich für ein sehr schönes Objektiv. Dann hatte Michael schon angekündigt zum Thema Weihnachtsgeschenke. Wir haben in letzter Zeit öfters mal mit dem Fuji Direktversand Bilder bestellt. Da waren wir immer zufrieden. Es ging vor allem super schnell. Es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die Bilder waren gut. Auch was die Farbechtheit anging, war das dafür, dass man in einem unkalibrierten Workflow mit denen arbeitet, wirklich sehr gut. Und ich habe mir, weil ich von Fuji einen Gutschein hatte für ein Fotobuch, jetzt auch mal ein DIN A4 Fotobuch gemacht und muss sagen, das ist gut, das ist okay. Ich habe davor jetzt ganz viel das bei Apple gemacht. Da ist die Software anders und da kann man viel mehr gestalten und da gefallen mir die Designs ein bisschen besser, weil das eher puristisch ist und klassisch. Und bei dem Fuji, das ist so eine Software wie bei allen anderen, da ist halt auch viel bunt und viel Ballyhoo dabei. Aber ich sag mal, ich habe jetzt das günstigere genommen, also das ganz normale Fotobuch, digitale Fotobuch, nicht das auf echtem Fotopapier. Das werde ich auch nochmal testen. Aber für so einen ganz normalen Digitaldruck sind die Fotos echt okay. Sie sind ein bisschen blasser als bei mir auf dem Monitor, aber ich kann damit noch sehr gut leben und es ist sauber verarbeitet, das ist ja auch wichtig, es fasst sich wirklich gut an, da gibt es auch gar nichts zu sagen. Und die Software lässt sich auch einfach und intuitiv bedienen und man kann eigentlich auch alles einstellen, was man möchte. Also aus meiner Sicht kann man damit nichts falsch machen, wenn man jetzt kein High-End-Fotobuch haben möchte. Aber das ist ja auch nicht der High-End-Typ von Fuji, sondern wirklich so das normale Fotobuch und was im preislichen Rahmen. Die 24 Seiten waren, glaube ich, jetzt 24,95. Das ist ein faires Angebot für ein gutes, stabiles Fotobuch. Ja, und wir waren beim Buch und das ist jetzt auch unser letzter Tipp für heute. National Geographic, da hört der Marek immer besonders gern hin. Die haben ein neues Buch aufgelegt mit 450 Bildern aus ihrem Archiv, die meisten noch unveröffentlicht. Und es ist so wieder mal ein Querschnitt ihrer Expeditionen und ihrer Bilddokumente. Ich habe nur Bilder im Internet gesehen, Aber mich reizt es selbst. Ich werde mal gucken im Buchhandel. Es ist ein Bildband mit 512 Seiten. Und bis zum 31.12. gibt es den eben zum Einführungspreis von 39,95. Und danach kostet es dann 48 Euro. Wer gerne was schenken möchte zum Thema Fotografie, National Geographic, kann ich wirklich empfehlen.
Ja, da schließe ich mich an. Wer übrigens die bisherigen Bücher sich mal intensiver anschauen möchte, dem gebe ich nochmal den Tipp. Geht mal einfach in der nächstgelegenen Bibliothek vorbei. Dort sind meistens auch solche Bücher vorhanden. Also bei uns gibt es hier eine. Da habe ich mir schon mehrfach jetzt irgendwelche Fotobücher einfach mal ausgeliehen und mal durchgestöbert. Das ist schon recht interessant. Und da waren unter anderem auch die Fotobänder vom National Geographic mit dabei.
Ja, Marek.
Aber so zu Hause zu stehen haben und dann jedes Mal mal nochmal ein bisschen reinschauen, das hat natürlich auch was.
Das stimmt. Also man holt sich ja auch viele, ja. Man holt sich ja wirklich viele Ideen, wenn man andere Bilder anschaut. Also das ist auch sowas, wo manche Leute sagen, nee, ich will ja nichts kopieren und ich brauche meine eigenen Ideen, aber man lernt so unheimlich viel im Betrachten von anderen Bildern, egal ob sie gelungen oder nicht gelungen sind, wenn man sich damit auseinandersetzt und selbst dann mal Bilder zu kopieren, das ist der Weg, um zu lernen. Das ist völlig legitim in der Fotografie. Ihr müsst das ausprobieren, ihr müsst dran arbeiten, dann euren eigenen Stil dazu bringen, aber gute Fotos anzugucken, das bringt einen wirklich weiter.
Genau, zum einen ist es legitim, dass zu lernen und damit zu kopieren. Aber zum anderen ist es einfach auch wichtig, sich das anzuschauen, um das, was wir jetzt eigentlich auch so besprochen haben in den letzten Folgen, wo wir darüber berichtet haben, dann auch mal in den Bildern zu suchen, zu schauen, wie haben die das gemacht, wie haben die das Ganze aufgebaut und was ist es, was an dem Bild eigentlich fesselt? Warum ist das so gelungen? Sich so diese Fragen zu stellen und das Bild anzuschauen und dann wirklich aus solchen Bildern auch zu lernen. Das macht echt Spaß. Ja, Stefan, du hast vorhin schon mal angedeutet, das Normalobjektiv. Was hat es mit dem Normalobjektiv auf sich?
Ja, wir wollten den Begriff gerade mal klären, weil wir wissen zwar, genau. Wir haben ganz viele fortgeschrittene Hörer, für die das kalter Kaffee ist, aber wir wissen auch, wir haben Hörer, die sich eher als Anfänger, vor allem im Bereich der Spiegelreflexkameras sehen. Und wir benutzen so oft Wörter, die für uns selbstverständlich sind. Und hier wollten wir noch mal kurz rausgreifen, was ein Normalobjektiv ist. Weil wir das jetzt so oft gesagt haben, dass das gut ist, damit zu arbeiten und sich damit auseinanderzusetzen. Ja, es gibt auch hier wieder verschiedene Erklärungsansätze und die werden auch unterschiedlich vehement vertreten. Aber ich gebe euch jetzt mal drei, damit ihr eine Vorstellung habt, wann man von einem Normalobjektiv eigentlich spricht. Eine ganz gängige Erklärung ist, dass die Normalbrennweite der Diagonale des Aufnahmeformates entspricht. Das war halt die ganze Zeit bei den Kleinbildfilmen das 50mm Objektiv, wobei die Diagonale sind ein bisschen kürzer, aber da hat sich dann das 50mm Objektiv als Normalbrennweite eingebürgert. Alles, was da drunter liegt, hat man dann Weitwinkel genannt und alles, was länger an Brennweite ist, drüber liegt, hat man dann Teleobjektiv genannt.
Also normal insofern, als dass, wenn ich durchschaue, dass die Sicht ist, die ich mit dem Auge normalerweise auch sehen würde.
Genau, das ist so eine andere Erklärung, wobei man sagen muss, das menschliche Auge sieht ja ganz anders. Und was halt gravierend unterschiedlich ist, ist der Blickwinkel. Ja, wir haben ein viel größeres Sichtfeld als ein 50mm an einer Vollformatkamera. Ja. Aber so die Größenverhältnisse die ähneln am meisten dem Bildeindruck beim menschlichen Sehen. Wobei wir ja auch, wenn ihr mal so euch damit beschäftigt oder mal wirklich schaut, wo ihr hinschaut, wir sehen nur wenig scharf und vieles nehmen wir wahr, aber das ist nicht in unserem Fokus. Das Auge fokussiert ja auch immer nur einen kleinen Teil unseres ganzen Blickfeldes. Und das soll eben am ehesten wiedergegeben werden mit der Normalbrennweite. Es gibt noch eine Erklärung, die ich schon öfters gehört habe und die ich sehr charmant finde. Das ist nämlich eine, die hat was mit dem Geld zu tun. Und das regiert ja oft leider unsere Welt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da ein Quäntchen Wahrheit dran ist. Ein 50mm Objektiv, was Jahrzehnte das klassische Normalobjektiv war, eben im Kleinbildformat, bei Dia- oder Negativfilmen, das ist einfach zu bauen mit sehr hoher Qualität zu einem echt günstigen Preis. Und daher waren früher, vor 20 Jahren, bevor die Zoom-Objektive so in den Markt gedrungen sind, bevor man das beherrscht hat, zu einem Preis zu bauen, den sich jeder leisten konnte, eigentlich, wenn ich eine Spiegelreflexkamera gekauft habe, ein 50mm Objektiv dabei, das war das Standard-Kit-Objektiv sozusagen, weil es wirklich gute Qualität zu einem akzeptablen Preis gebracht hat. Und das finde ich auch eine sehr interessante Erklärung, weil es
war ja auch das, was wir eben gesagt haben zu dem 50mm.
Genau, das.
Die gibt es mittlerweile eben so um die 100 Euro und das ist wirklich für eine gute Lichtqualität wirklich ein super Preis.
Ja.
Also für das, was man damit einfach machen kann in der Blendengröße und in der Lichtstärke, das ist schon sensationell.
Ja, und es war halt auf jeder Kamera früher, deswegen war das normale Objektiv. Also finde ich auch eine interessante Erklärung. Aber wir wollten uns den Begriff mal ein bisschen nähern. Ihr habt jetzt eine Vorstellung. Normalobjektiv 50mm bei einer Vollformatkamera, bei einer Crop-Kamera liegt das je nachdem, wie der Crop ist, irgendwo zwischen 30 und 35mm. Und richtig interessante Objektive. Wer sich so eins anschafft, macht auf keinen Fall einen Fehler und hat sehr, sehr viel Spaß und kommt fotografisch weiter.
Ja, ich hätte noch einen kleinen Anhang zu den Weihnachtsgeschenken. Und zwar waren ja öfter mal so die Anfragen, was soll man sich für ein Stativ kaufen? Und also es gibt natürlich ganz viele Hersteller wie Manfrotto und so weiter und so weiter, die wirklich gute Stative herstellen. Aber ich habe jetzt hier nochmal eins rausgekramt, was ich auch selbst habe, was ein wirklich akzeptables, stabiles Stativ ist, auch schön schwer und zu einem wirklich akzeptablen Preis. Das ist das Bilora 1122 und das gibt es mittlerweile für unter 50 Euro. Das kommt zusammen mit einem 3-Wege-Kopf, wiegt um die 3 Kilo und ist im Prinzip ist ein schönes Allround-Stativ. Ich hatte es jetzt auch im Urlaub mitgehabt. Also es ist wunderbar. Man kann es komplett nach außen ganz flach ausklappen. Ist im Prinzip wie jedes andere hochwertige Stativ einsetzbar und das wirklich zu einem richtig günstigen Preis. Schaut es euch einfach mal an, vielleicht ist das was für euch, wenn ihr da noch was sucht und nicht so viel Geld ausgeben wollt für ein gutes Stativ. Also ich bin damit wirklich super zufrieden. Ja, dann bleiben wir gleich beim Thema Stative, denn der Manfred hat uns eine E-Mail geschrieben. Hallo ihr drei. Eine Fotografin in Berlin, mit der ich letzte Woche bei einer Veranstaltung ins Gespräch gekommen bin, hat mich auf die immer häufigeren Anforderungen bei Castings hingewiesen, nicht nur Fotos, sondern auch Filme zu drehen. Dazu habe ich jetzt auch das passende Zubehör gefunden, zwar noch hochpreisig, aber wenn Großziel, wie sprechen die sich aus?
So? Ich weiß es auch nicht.
Großziel?
Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich würde auch so sagen, Großziel.
Den Markt für sich entdeckt, dann geht es zumindest in der professionellen Ecke los. Er hat noch einen Link mit dazu gegeben, den schreiben wir auch mit in die Shownotes rein.
Das ist für alle interessant, die eine Canon EOS 5D Mark II haben oder eine D5000, eine D90 oder die noch besseren Kameras nachher, die eben Video haben, weil da gibt es richtig geniales Zubehör, um aus so einer Fotokamera eine perfekte Profi-Filmkamera zu machen.
Schaut euch wirklich mal den Link an. Ja. Das ist das Ganze sieht schon wirklich aus wie irgendwo in einem Filmdreh. Gut, die Preise sind natürlich auch, ja.
Auch professionell, würde ich mal sagen.
Die sind sehr professionell.
Ja, aber
was mir. Ja, man merkt einfach, was da für ein Potenzial in den Kameras steckt, um damit auch wirklich richtig gute Filme zu drehen. Also, das ist schon Wahnsinn.
Ja, und was mir da noch fehlt bei diesem Shop, das sind ganz tolle Zubehörteile, aber wenn ich filme mit der D90, ist das größte Problem, sie sauber ruhig zu führen. Das Problem haben aber auch viele Videografen, die mit einer Videokamera unterwegs sind. Und da gibt es sogenannte Steady-Stative, die Kamera bei Bewegung, bei Kamerafahrten ruhig hält. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Kamera auf einen Griff montiert wird und dann geht in so einem leicht U-förmigen Bogen unter den Griff ein Metallbügel und daran ist ein Gewicht befestigt. Das ist dann ein Gegengewicht. Und ihr haltet die Kamera quasi senkrecht an einem Griff und egal wie, wenn ihr euch nicht zu ruppig bewegt, sondern ein bisschen mit Gefühl, dann gleicht das untere Gewicht die Kamerabewegung ganz sanft aus und hält sie möglichst in der Waage. Und die Dinger, die sind sauteuer, das muss man so mal sagen. Und sowas würde ich gern für meine D90 auch haben. Und ich habe jetzt, weil der Manfred diesen interessanten Link geschickt hat, wieder mal geguckt, was es so alles an Zubehör gibt. Und ich bin auf ein Stativ gestoßen, das den lustigen Namen trägt, Schwebi. Jeder kann schweben. Und die haben genau das gebaut für Kameras von 400 bis 1200 Gramm. Das ist für mich interessant, weil eine D90 wiegt so um die 800 Gramm ohne Objektiv und mit einem Weitwinkelobjektiv drauf kommt das gerade noch so hin. Das hat einfach was damit zu tun, wie man das Gewicht unten platzieren kann, damit es das ausgleicht und Kameras dann mit weniger als 400 Gramm würde es auch nicht funktionieren. Ja, und das kostet nur 139 Euro. Das ist sensationell. Das gibt es dann noch in einer besseren Variante mit einer Manfrotto-Wechselplatte, was sehr interessant ist. Da kostet dann 169. Aber das ist jetzt mal eine Alternative im Preis und irgendwann werde ich das mal ausprobieren. Das ist für alle Videokameras und für die kleinen Spiegelreflexkameras mit Videofunktion, das ist der Hammer, wenn ihr euch bewegt und wenn ihr fahrt. Da gibt es auch Videos, das ist super.
Ich wollte gerade sagen, ja, ich war gerade kurz abgelenkt, ich habe nicht auf das Video mal drauf geklickt.
Ja.
Da gibt es doch kleine Erfahrungsberichte darüber, das ist ganz interessant.
Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, also das macht großen Spaß. Wir verlinken das auch in den Shownotes, dass ihr euch das angucken könnt für alle, die in dem Bereich unterwegs sind. Und ich kann es mir jetzt nicht gleich kaufen, meine Ausgaben sind für anderes festgelegt. Wenn einer Erfahrung sammelt, es sich zu Weihnachten schenken lässt, bitte hier dringend melden. Wir sind interessiert dran.
Ja, das wäre genau das Richtige für mich nach einem neuen Zukauf von einem
HD-Kamera. Ja, du gehst fremdmarek, würde ich mal sagen. Du gehst in die Videografie. Naja, hat uns immer schon Spaß gemacht, aber im Herzen bleiben wir Fotografen.
Das stimmt.
Okay, jetzt.
Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Zum ganz großen Thema. Und zwar, wir haben ja schon mal beim letzten Workshop angekündigt, dass wir etwas Großes planen. Und die Resonanz darauf war eigentlich recht gut. Wir haben das Ganze jetzt mal durchgerechnet und haben mal angefangen zu kalkulieren und jetzt stellen wir euch das Ganze vor, denn wir wollen einen Workshop machen nächsten Herbst und das Ganze wird diesmal nicht in der Rhön stattfinden, sondern
auf Mallorca.
Jo.
Das bietet sich natürlich zum Herbst an.
Schön warm Mallorca.
Ja.
Ja, Stefan, du hast da ja schon deine halbe Flickr-Seite voll mit Bildern von der Location. Wo genau ist das?
Das Ganze soll im Norden von Mallorca rund um Pollença stattfinden. Und da haben wir eben sehr viele Möglichkeiten. Wir haben Meer, wir haben die Berge, wir haben Strand und schroffe Felsen. Wir haben wunderbares Licht, Künstler in der Nähe, alte schöne Häuser, Kirchen. Es gibt die berühmten Windmühlen nicht weit davon entfernt. Also es bietet unheimlich viel fotografisch, diese Ecke. Und ist im Herbst eigentlich auch recht schön, weil es noch ganz ordentlich so um die 18 Grad in der Regel hat. Es kann mal regnen, aber es muss nicht regnen. Also wunderbar, um im Sommer und der sengenden Hitze macht es einfach ja auch keinen Spaß, dann aktiv zu sein. Und wir haben jetzt zusammen mit einem Reisebüro eine Woche Mallorca vom 12.10. bis 19.10.2010 ausgearbeitet und wollen euch das anbieten. Wir haben keine Ahnung, ob das funktioniert. Es war nur auf dem letzten Workshop ein großes Interesse dabei. Wir haben uns jetzt relativ frühzeitig darum gekümmert, damit wir noch günstige Preise bekommen und können euch jetzt ein Angebot machen, was allerdings, was wir nur 3 Wochen reservieren können. Wir haben eine Reservierung auf Flug und Hotel bis zum 28.12. Danach kann es sein, dass wir noch was bekommen, aber dann ist es nicht mehr garantiert. Und auch der Preis kann nicht garantiert werden. Wir werden definitiv die Gruppe klein halten. Das ist unsere Maxime immer gewesen. Wir wollen intensiv arbeiten. Und wir werden also maximal 12 Teilnehmer mitnehmen. Der Workshop wird stattfinden, wenn sich mindestens 9 Teilnehmer anmelden. Die Leistungen, die wir bei dem Reisebüro Hub in Flieden, das ist hier bei uns um die Ecke, aber ein gutes Reisebüro mit sehr vielen Niederlassungen hier in der Region, mit denen wir schon öfters gearbeitet haben. Wir werden dort also als Partner, als Reiseveranstalter buchen und die Leistungen umfassen den Flug ab Frankfurt, Unterkunft mit Halbpension, Mietwagen, Modelkosten, kleine Extrakosten an Material und solchen Geschichten. Und das Einzige, was ihr vor Ort noch zahlen müsst, ist das Benzingeld. Das teilen wir einfach. Je nachdem, wenn Leute auch mehr fahren und mehr probieren wollen, da schauen wir mal. Und in dem ganzen Preis ist inklusive ein Fotokurs von 42 Unterrichtseinheiten. Und da kann man schon eine ganze, ganze Menge machen in 42 Unterrichtseinheiten. Das werden wir euch auch gleich noch erzählen. So, jetzt kommt natürlich die Gretchenfrage, was kostet das? Wir haben uns einen ganz ordentlichen Club rausgesucht, Club Resort Polencia, direkt am Meer und eingerahmt von einem Naturpark. Wirklich ganz ordentlich, da kann man sich schön erholen. Ihr könnt den Link oder die Links auf unseren Shownotes dann sehen und das Ganze verfolgen, was euch da erwartet. Und das Ganze kostet...
Direkt in der Nähe vom Strand?
Ja. Es liegt zwar eine Straße dazwischen, man muss raus aus dem Resort und dann rüber zum Strand. Aber ich bin da auch schon mal vorbeigefahren, wie ich dort war. Aber das ist kein Problem um die Jahreszeit dort, da ist nicht mehr so voll.
Und also es ist nicht nur interessant, um dann abends dort vielleicht nochmal zu relaxen, sondern bietet natürlich auch dort interessante Fotomöglichkeiten.
Genau. Ja, was kostet es jetzt? Es kostet 930 Euro. Da ist alles drin, was ich vorher gesagt habe. Ja, soweit zu den organisatorischen Sachen. Aber was machen wir inhaltlich? Da haben wir uns einiges überlegt, Marek.
Ja, die Programmpunkte wären Landschaft, wie Berge, Klöster und Olivenhaine, Küste, Meer, Leuchtturm, Strand. Wir wollen noch einen Aktworkshop machen, einen spanischen Markt, mallorquinische Architektur, Windmühlen, die dort in der Gegend sind. Wir haben den Sonntag zur freien Verfügung. Wir haben einen Tag rausgesucht, an dem es ein Wunschprogramm gibt, was ihr euch vorstellt oder wo ihr noch Bedarf habt und danach eventuell vielleicht nochmal nach Palma.
Was uns ganz wichtig ist, weil für viele das ja auch Urlaub sein wird, es wird genügend Erholung geben. Also wir fangen morgens auf keinen Fall zu früh an und wir hören abends so rechtzeitig auf, dass wir schöne informelle Abende haben mit Spaß und Erholung, wo man auch mal den Pool nutzen kann und das Leben genießen, wieder mal ein bisschen über das Fotografieren sinnieren. Freiwillig werden wir für die, die Lust haben, dann abends Bildbesprechungen immer wieder mal anbieten, Bildanalysen und was immer dazu gehört bei uns sind Lightroom oder Photoshop-Tricks, dass wir uns das angucken, so dass das Ganze wirklich relaxed sein soll mit den Tagesthemen, die Marek gerade gesagt hat, mit Optionen für das, was euch interessiert. Und so die Leute, die bisher zu unseren Workshops gekommen waren, waren damit immer super zufrieden und die Gruppe hat sich super toll gebildet. Wir hatten großen Spaß, Spaß wird ganz groß geschrieben und Erholung mit Lernen kombiniert, das macht richtig Freude. Und in den 42 Unterrichtseinheiten, die das insgesamt sind, da kann man wirklich eine Menge reisen. Also fotografisch wird das ein wunderbares Erlebnis für sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene. Es wird für alle was dabei sein. Ja, was ich vorher vergessen habe noch, der Preis war natürlich im Doppelzimmer. Und wer im Einzelzimmer mitkommen will, der hat einen Zuschlag von 140 Euro. Wir haben aber leider nicht sehr viele Einzelzimmer. Also da müssten wir dann eventuell nachverhandeln, aber es gilt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und da kommen wir jetzt zum Anmeldeprozedere. Das geht jetzt nicht mehr einfach nur per E-Mail, weil da geht es um viel Geld und das ist ja auch eine verbindliche Reise, die man da bucht. Und deswegen könnt ihr euch zwar per E-Mail bei uns melden und somit euch erstmal einen Platz sichern, aber ihr müsst dann umgehend ein PDF-Formular ausfüllen. Das steht auf der Homepage, aber jeder, der sich per E-Mail anmeldet, kriegt das von uns auch nochmal zugeschickt, wo dann alle allgemeinen Geschäftsbedingungen auch der Firma Hub drinstehen, was ihr bucht, wie es mit Storno ist, alles das, was dazugehört. Findet ihr dann auf diesem PDF. Und das muss entweder per Fax an uns zurück, das steht dann auch da drauf, oder eben per Post. Und dann habt ihr euch verbindlich für den Workshop angemeldet. Für uns ist das ja wirklich absolutes Neuland. Wir haben zwar hier viel Spaß beim Vorbereiten und beim Ausdenken, was wir alles machen und ein paar ganz heiße Ideen noch, die hammermäßig wären, aber wir sind uns nicht sicher, ob wir genügend Leute, sprich die neuen Leute, zusammenkriegen. Und das muss halt innerhalb der 3 Wochen entschieden werden. Das heißt, ihr habt jetzt nicht viel Zeit. Kümmert euch drum, an der Arbeit, mit Familie, was auch immer, dass ihr da frei haben könnt. Und dann meldet euch an, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr jetzt sagt, meine Frau würde aber gerne mitfahren, nur die interessiert sich nicht am Fotoworkshop, weil sie will dann lieber dort das Beauty und Spa machen und total relaxen, dann geht das natürlich auch. Wir sind froh, wenn wir den Workshop zusammenbekommen. Könnt ihr gerne machen. Allerdings gibt es dafür keine Preisreduktion. Fragen könnt ihr natürlich auch per E-Mail an uns stellen, wenn ihr irgendwas genauer wissen wollt. Und genauere Daten dann noch zum Abflug und Fluggesellschaften, so alles findet ihr auf unserer Homepage. Da wird es eine extra Seite geben unter www.fotopodcast.de. Findet ihr dann einen Reiter mit Mallorca Fotoworkshop. Da könnt ihr draufgehen, dort findet ihr alles, da findet ihr auch die Links. Da ist alles dann ganz genau beschrieben. Das, was da drauf steht, das gilt dann. Also das müsst ihr lesen.
Genau. Und schreiben könnt ihr uns natürlich unter info@fotopodcast.de.
Ja, Marek. Oh,
das wird spannend.
Ich hätte totale Lust, diesen Workshop zu machen. Weil
ja, ich auch.
Das, was wir uns fotografisch überlegt haben, wäre wirklich richtig klasse. Und die Leute, die wir schon kennen von den Workshops und die auch gesagt haben, sie haben großes Interesse dran, sie müssen natürlich gucken, ob sie es mit Familie, mit Geld und mit Arbeitgeber hinkriegen. Aber wenn da auch nur die Hälfte von mitfährt, dann ist das wieder eine Top-Gruppe und wir haben richtig, richtig viel Spaß.
Ja, genauso wie am nächsten Workshop. Ich glaube, da sind auch noch ein paar vereinzelte Plätze frei.
Ja, viel haben wir nicht mehr, aber da sind wir ein bisschen flexibel, weil es bei uns im Studio ist. Am 13.02. 10 bis 17 Uhr, wer uns vorher also kennenlernen will, allerdings müsst ihr vorher buchen, da müsst ihr uns vertrauen für Mallorca, aber ihr könnt uns auch vorher nochmal kennenlernen, wenn ihr wollt. Findet ihr auch in den Shownotes von der letzten Folge, von der Folge ist doch bei 37 und 36 steht es beides drin. Es geht um Blitz, Lichtformer, Studio, Strobist-Kits, Selbstbausätze, entfesseltes Blitzen und mal verschiedene Setups und natürlich wieder, weil wir gemerkt haben, dass euch das so viel Spaß macht, Bildbesprechungen und Bildanalysen an einem Tag schön kompakt im Studio bei uns in der Nähe von Fulda.
Genau, da sind wir uns ja heute auch über den Weg gelaufen.
Ja.
Und ich habe jetzt noch abschließend einen kleinen Fototipp für euch, denn ich war neulich auf dem Flohmarkt und habe mir ein Accessoire gekauft, was eigentlich relativ einfach ist, aber ich mag das Ding total. Multifunktionell einsetzbar. Und zwar ist das so ein richtig schöner alter Koffer.
Größerer Koffer.
Ja, so ein brauner. Ist das schon Überseekoffer, nennt man das so? Glaub nicht, aber wirklich so ein alter, wirklich.
Eindeutig.
Ja, so ein ganz stabiler, so ein richtig hartes Ding, wo man sich halt auch draufsetzen kann. Heute würde man sagen Hartschale, aber es ist nur so richtig mit Leder umspannt. Der hat auf dem Flohmarkt keine 30 Euro gekostet. Wahrscheinlich hat er mich noch über den Tisch gezogen damit. Aber dieses Ding ist total klasse, weil ich habe es jetzt bei verschiedenen Porträts mit eingesetzt, wo du kannst dich draufsetzen, du kannst dich dahinter knien und mit den Ellenbogen dich drauflegen. Gestern haben wir ein Kindershooting gehabt, da haben sich die Kinder einfach reingesetzt, zu zweit, dann hat das eine Kind sich mal reingesetzt, der andere hat oben drüber geschaut, heute hat ein Hund drin gesessen. Also es ist wirklich super genial, weil du kannst es in allen möglichen Richtungen. Es ist einfach nur ein kleines Teil, aber es ist multifunktionell einsetzbar und es macht wirklich einen Heidenspaß, damit zu arbeiten.
Das habe ich heute gesehen. Dem Hund hat es auch Spaß gemacht.
Dem hat es auch Spaß gemacht.
Koffer rauf, Koffer runter, Koffer rauf, Koffer runter.
Genau. Ja, da haben wir einfach das Hundekörbchen im Prinzip reingesetzt, dann mit einer Decke so ausgelegt, dass man es nicht sieht und schon war das für ihn wie seine Heimat. Und ein paar Streicheleinheiten im Korb selber, schon hat er sich wie zu Hause gefühlt und wir konnten zumindest für kurze Zeit ein paar ganz nette Aufnahmen machen. Und also das ist eben durch dieses Klappe auf, Klappe zu, hochkant stellen, normal hinstellen, könnt ihr halt ganz, ganz viele Sachen machen und man kann sich draufsetzen, also zumindest bei dem Teil. Wir könnten Hochkant nehmen, dann kann man erwachsene Personen draufsetzen. Das passt momentan von den Farben zur herbstlichen Jahreszeit und also es macht wirklich Heidenspaß mit dem Ding.
Prima.
Ja, wie gesagt, schaut mal da durch den Flohmarkt, vielleicht findet ihr auch so ein Teil oder vielleicht habt ihr das irgendwo noch auf dem Speicher rumstehen oder so. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten überlegt euch das mit Mallorca. Es wird wirklich ein ganz toller Workshop, wenn wir ihn zustande bekommen. Es wird ein Heidenspaß werden und wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
Dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Genießt es ein bisschen, versucht euch von der Hektik loszumachen, denn eigentlich ist es ja eine sehr schöne Zeit im Jahr. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Dann haben wir die Weihnachtsfolge. Tschüss.
Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.